Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz hier auf Radio Lora 92.4. Es gibt natürlich auch kreative, umtriebige und experimentierfreudige Frauen. Sie ist Vorstandsmitglied und Mitbegründerin von Die Bürgerstiftung München. Es ist eine gemeinschaftliche Stiftung von Münchnerinnen und Münchnern für ihre Stadt. Soziale Gerechtigkeit, ökologische und ökonomische Verantwortung im globalen Zusammenhang und Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung in München, das sind die Ziele. Ich spreche von Barbara Wolter. Eigentlich ist sie Übersetzerin, doch nun leitet sie die Projekte der Stiftung. Oder beides? Sie wird es uns berichten. Barbara Wolter ist zu uns ins Studio gekommen. Ich begrüße Sie herzlich und auch unsere neue Phoni-Kollegin Eva Lang, die das Interview führt. Ein herzliches Grüß Gott zusammen.
Dankeschön.
Hallo Christina, hallo. So, Frau Wolter, ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Ganz toll, weil Sie haben ja sicher noch viele andere Sachen zu tun. Als ich mich so über die Bürgerstiftung München informiert habe, habe ich mich natürlich auf ihre Webseite umgesehen und war sehr begeistert, weil sie eben sehr viele sehr spannende Projekte ins Leben gerufen haben. Projekte, in denen es einfach darum geht, dass Bürger ihre Stadt gestalten, dass sie kreativ werden, dass sie eigenverantwortlich irgendwas auf die Beine stellen, dass sie einfach mit anderen Menschen was zu tun haben und ihre Stadt praktisch gestalten. Also das fand ich ganz, ganz toll. Und jetzt gibt es da natürlich viele verschiedene Projekte, wie die Christina ja schon gesagt hat. Einige davon beschäftigen sich mit Urban Gardening und das ist ja heute unser Thema. Und jetzt wollte ich Sie erstmal einladen, über einige dieser Urban oder dieser Gärtnerprojekte uns was zu erzählen, die es da in der Bürgerstiftung gibt.
Ja, es gibt jetzt nicht unbedingt mehrere Projekte in der Bürgerstiftung, sondern das Anliegen der Bürgerstiftung war, das Gartenthema als so ein Querschnittsthema, wollte ich sagen, darzustellen. Es gibt ganz viele Menschen, die in großer Vielfalt eine Vielfalt von Gärten bearbeiten, betreiben, initiieren, sich dafür einsetzen. Und die machen das oft mit großer Freude und großer Leidenschaft und erarbeiten sich Wissen auf vielfältige Weise. Und das ein bisschen zu bündeln, das zu unterstützen, den Know-how-Transfer zu unterstützen, zu schauen, wo Gärten sind, was fehlt. Da ist es uns gelungen, in Zusammenarbeit mit 4 anderen Stiftungen und mit auch Unterstützung der Stadt eine Bestandsaufnahme zu machen, was hier in München überhaupt da ist, und von da aus dann eine Seite, die man auch im Internet aufrufen kann, zu installieren und zu pflegen.
Sehr gut. Wie heißt die Seite denn? Ich meine, abgesehen davon werden wir das ja auch noch für unsere Leser online stellen, aber vielleicht sagen Sie kurz.
Das ist einfach urbane-gärten-münchen.de.
Ja, super. Bei diesen Projekten geht es ja wirklich, wie Sie sagten, um Querschnittsthemen. Da werden ja ganz viele Zwecke sozusagen erfüllt. Es geht ja darum, dass da viel Sinn gestiftet wird. Da geht es um kulturelle Themen, wie man zusammenarbeitet, wie man voneinander lernen kann. Vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele geben.
Ja, zunächst mal denkt man natürlich im bestandteilmäßig größeren Teil sind die historischen und traditionell gewachsenen Schrebergärten. Das ist immer noch der größere Teil, der hier in München an Gärten besteht. Aber es gibt eine ganz große Vielfalt von Initiativen, die urbane Gärten in anderen Formen, Gemeinschaftsgärten machen, die also zum Beispiel am Ackermannbogen ist ein wunderbares, lustiges Projekt, das Obpflanzt ist, heißt.
Ja, das kenne ich, genau.
Und da sind auch Leute, die nicht nur das gemeinschaftliche Gärtnern betreiben, viel lernen, Saatgut, Bienen, Bildungsprojekte auch machen für Kinder, offen sind für Nachbarschaft. Die müssen aber auch, und das finde ich zum Beispiel sehr spannend, die lernen auch Demokratie. Sie müssen sich untereinander auseinandersetzen, wie sie sich das gestalten, wie sie öffnen, wie die Zeiten sind. Das ist also ein sehr spannendes, offenes Projekt. Dann gibt es im ökologischen Bildungszentrum draußen wunderbare Gärten, die sich entwickelt haben, die mehr auch Bildungszwecke haben. Die haben da ein tolles Projekt, was jetzt die Artenvielfalt der Samen, also den Schutz der Samen, der alten Sorten betreiben, unter anderem. Aber da gibt es zum Beispiel dann eben auch Gärten, die mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, da gibt es Wabengärten, die thematisch sind, da gibt es Gärten, die Frauengärten, also sehr spannende, unterschiedlich. Es gibt therapeutische Gärten, die wichtig sind, manchmal auch in Seniorenheimen. Also gibt es unterschiedlichste Weisen, wie hier gegärtnet wird in München.
Ich selbst komme ja aus Giesing. Und ich stelle, selbst wenn ich unbeteiligt wäre, würde ich sehen, wie sich das Stadtbild auch verändert. Also ich denke jetzt ganz spontan an den Grünspitz, den kennen Sie vielleicht auch, der ist ja in Obergiesing. Das war früher ein Gelände, auf dem alte Autos verkauft worden sind. Jetzt gibt's da Kunst. Man sieht liebevoll umstrickte und umhäkelte Bäumchen.
Ist dann Urban Knitting.
Ja, das, genau. Das habe ich auch mittlerweile erfahren. Urban Knitting heißt es. Und ich finde das extrem spannend. Ich bin hergefahren heute in die Schwanthaler Straße und bin durch den Rosengarten gefahren. Da gibt es auch so ein Gemeinschaftsprojekt. Und ich finde, das ist einfach eine ganz tolle, lebendige Entwicklung, die im Grunde jeder extrem willkommen heißen muss. Also da ist für jeden was dabei und Leute, wie soll ich sagen, erobern sich den öffentlichen Raum zurück. Das ist ja auch so eine sowas, was ganz am Anfang so postuliert worden ist. Diese Bewegung kommt ja aus den USA und da ging es ja erstmal los mit: Kommt, wir sind hier, wie uns gehört diese Stadt. Wir selbst wollen da Einfluss drauf nehmen. Wir wollen das gestalten. Wir wollen unsere eigenen Denkmäler schaffen. Gerne auch welche, die vielleicht vergänglich sind, aber wir wollen uns hier mit einbringen. Können Sie da noch was dazu sagen?
Ja, das ist jetzt, wenn Sie auf die USA anspielen, nicht nur dieses, wir wollen uns ein Denkmal schaffen oder uns selber einbringen, sondern das ist da tatsächlich auch teilweise die pure Notwendigkeit gewesen. Da gab es diese Autostadt, oder gibt es immer noch als berühmtes Beispiel die Autostadt Detroit, die durch Abwanderung, Absiedelung, Aufhören der Autoindustrie also große Leerstellen hatte und viel Armut in der Bevölkerung hatte. Und da hat und natürlich auch Vandalismus und böse Sachen einfach passiert sind. Und dann haben diese freien Flecken, die es gab, die sind teilweise eben auch zur Ernährung, wirklich zur Ernährung der armen Leute, in Selbstorganisationen bepflanzt worden. Und dadurch sind auch wieder Sicherheitsinseln entstanden. Da war ein Sinn dahinter, da haben sich Leute gegenseitig beschützt, da sind Strukturen entstanden, die auch für das ganze Stadtbild und für das Miteinander in der Stadtgesellschaft auf der sozialen Ebene ganz wichtig waren, unabhängig von dem Ernährungsthema.
Hat sich aber dann relativ bald auch in ganz andere Bereiche weiterentwickelt. Also dass Leute auch, ich meine, auch wenn sie keine wirkliche soziale Not hatten und das dringend brauchten, einfach neue Möglichkeiten gefunden haben, um sich zum Beispiel auch künstlerisch zum Ausdruck zu bringen, doch, oder?
Richtig, ich meine, das, was ich vorhin sagte, ist mit dem, eine war das Demokratiebildung, das andere ist auch, dass eine ganze Reihe von Leuten jetzt, also sogenannte Hipster oder wie immer man sie nennen will, oft Menschen mit einem akademischen Hintergrund einfach gesagt haben, wir haben diese Art des sterilen Lebens in der Großstadt und vom Computer ein bisschen satt und wir wollen eine andere Lebensform. Also ich kenne Leute, die es einfach auch schön finden, nachts mitten in der Stadt zu sitzen, in irgendeinem Garten, die Hasen anzugucken, die fressen den Salat, den sie gepflanzt haben, und oben den Sternenhimmel und Gespräche miteinander führen. Ich meine, man muss das einfach auch mal so sehen, dass da auch wieder Lebensformen entdeckt werden, die wieder einfach auch vielleicht sogar eine gewisse Spiritualität hineinbringen, wieder ins Leben.
Ja, das Gute ist, ich meine, da spielt ja zum Beispiel jetzt auch die Sharing Economy noch eine große Rolle, obwohl die sicher auch ein paar negative Aspekte mittlerweile hat. Aber im besten Fall ist es eben so, dass man dieses Online-Leben und das reale Offline-Leben optimal auch zusammenbringen kann. Also, dass es zumindest die Möglichkeit gibt.
Das Tolle ist eigentlich, dass gerade in dieser Zeit, wo auch mit Internet und mit sich gegenseitig informieren viel möglich ist. Das heißt, diese Menschen, die durchaus auch internetaffin sind und eigentlich in einer anderen Welt leben, das gut kombinieren können, weil sie dann auch so schlau sind, ziemlich bald zu merken, wie die politischen Probleme aussehen? Also wo kommt die Ernährung her? Wie wird das Essen angepflanzt? Wie ist die Wertschätzung? Bis hin zu, wie laufen eigentlich die Ströme der Wirtschaft? Wo kommt das Essen her? Was bedeutet das für die Ressourcen? Also da kommt eine ganze Menge Wissen und in dieses zunächst mal nur mit Freude und Begeisterung angefangene Sachen. Also es ist in meinen Augen auch eine Bewegung, die die Leute selber zum Politischwerden aktiviert. Das mag manchen Leuten auch nicht gefallen, aber den Leuten selber, die dabei sind, bringt das, glaube ich, eine ganze Menge für ihr Leben.
Ja, und Freude und Begeisterung ist ja nicht die schlechteste Basis, um neues Potenzial einfach oder neue Projekte anzustoßen, denke ich mir mal.
Richtig.
Ja, ich würde gerne einfach nochmal zurückkommen auf dieses Thema, das Sie angesprochen haben mit Detroit und dass das Gärtnern in der Stadt einfach eine Lebensnotwendigkeit war, weil die Leute sich ernähren mussten. Da gibt es ja auch in München eine ganz interessante Tradition dazu. Sie hatten da so einen Namen erwähnt.
Ja,
den Herrn Rumfort.
Richtig, das ist der Graf Rumfort. Mhm. Das Stadtmuseum hatte eine wunderbare Ausstellung 1415 und hat nochmal darauf hingewiesen, was der für eine wichtige Bedeutung insgesamt für München hatte. Das war in der Goethezeit, also 1700 bis 1800 ungefähr, also in diesem Zeitraum. Und dieser Graf Rumfort, so hieß er eigentlich, war ein Amerikaner mit einem Namen Thompson, glaube ich. Und der hat gesehen, wie schwierig insbesondere das Leben für die Soldaten, die nicht hier in München waren, die waren verlottert, verhungert, schlecht gekleidet und wie auch immer. Und er hat als erstes dafür gesorgt, mit seinen Kontakten, dass er in einem Marschland, was nördlich von München war, was jetzt der Englische Garten ist, hat er Parzellen eingerichtet und den Soldaten Parzellen gegeben, damit sie sich selber ihr Gemüse anbauen können, damit sie was zur Ernährung hatten. In dem Zusammenhang hat er dann noch viele andere Sachen gemacht. Er hat dann die sogenannte Rumfortsuppe, die viele Münchner auch kennen, entwickelt als Armenspeisung, die sehr gesund sein solle im Eiweißbereich und sonst wie. Er hat dann Armenhäuser gebaut und da diese Suppe ausgegeben, die Armen dazu gebracht, Stoffe zu weben, damit die Soldaten ordentliche Kleidung hatten. Und also es war ein insgesamt ausgesprochen interessanter Mann, aber und nachher eben auch den öffentlichen Park, den englischen Park, mitentwickelt mit dem Skell. Also diese Gärten und zur Selbstversorgung haben in München eine richtig schöne alte Tradition.
Ja, das ist
und
schön.
Und schönen Anfang.
Ja, vor allem haben sie ja auch einen wirklichen Sinn. Ich meine, sie haben die Soldaten einfach aus der Untätigkeit rausgeholt, haben ihnen eine sinnvolle Beschäftigung gegeben und haben sie wahrscheinlich auch in die Gesellschaft wieder mit eingegliedert.
Bestimmt, nicht? Man hat also tatsächlich, also das war eine große soziale Verbesserung. Also nicht nur eine gesundheitliche, sondern eine soziale. Und es hat das Ganze, er hat nachher auch Erfindungen vieler Art gemacht. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber der Stachus-Einrichtung, Öffnung der Stadtgrenze war auch eine von seinen Sachen. Spannender Mann, sollte man sich mal gut angucken.
Ja, Aktivität ist durchaus auch im Interesse eines Gemeinwesens. Das bringt mich jetzt einfach zu der nächsten Frage. Was würden Sie denn sagen, wie würden Sie denn die Rolle der Stadt München bewerten zum Thema Gemeinschaftsgärten?
Ja, das ist vielfältig. Also einmal ist das Thema mit den Gärten sehr schwierig, weil München ist Boomtown, wie wir alle wissen. Also der Grund und Boden in München ist sehr begehrt. Es ist einfach, das Land ist sehr teuer. Viele Leute und Betriebe und Wirtschaftsfirmen wollen in München irgendein Unternehmen im Unternehmen sein.
Ja,
und es ist natürlich sehr schwierig, dann so einen einfachen Garten, der da also wirklich nicht maximiert werden kann, mit Finanzen da zu erhalten oder neu einzurichten oder freizuhalten. Und das ist also von daher ein echt schwieriges Problem, Platz und Land in München zu finden. Hängt an den Bodenpreisen. Die andere Geschichte, die gut ist in München, ist, dass trotzdem doch auch eine ganze Menge die Stadt, der Stadtrat selber hat schon bevor dieser Hype mit den urbanen Gärten anfing, schon mal eine Resolution, einen Beschluss gefasst, diese Gärten zu unterstützen und hat auch einige Flächen dafür zur Verfügung gestellt. Ich glaube, der Grünspitz ist einer, den die Stadt zur Verfügung gestellt hat. Aber ganz besonders, was ich vorhin auch erwähnte, sind die Gärten um das ökologische Bildungszentrum draußen auf Engel, genau. Schalkinger Straße darum herum. Und da hat sich wirklich eine ganz große Vielfalt entwickelt. Und für dieses Projekt, was wir mit anderen Stiftungen zusammen machen, von der Bürgerstiftung ausgehend, da gibt die Stadt eben auch für die diese Unterstützung der vorhin erwähnten Seite, da gibt sie eben auch einen gewissen Betrag an Geld dazu. Mhm. Also insofern finden wir, hat München durchaus eine Unterstützung. Wir haben auch jemanden gefunden im Planungsreferat, der ein Ansprechpartner dann ist, also was ja auch eine wichtige Geschichte ist.
Toll, ja. Aber Sie haben, ich möchte jetzt wieder zurückkommen auf die Anfänge der Bürgerstiftung. Sie sind ja Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende. Am Anfang, so wie ich das
mitbekomme. Wir teilen uns den Vorstand.
Ah, also sehr, tatsächlich?
Ja, es gibt nicht diese Hierarchie.
Ah, das ist gut. Okay. Ja, aber so wie ich es mitgekriegt habe, war das ja am Anfang tatsächlich ein Privatprojekt oder es waren mehrere Privatprojekte, die Sie einfach von sich aus mit Ihrem Engagement ins Leben gerufen haben?
Also wenn Sie das von den Anfängen der Bürgerstiftung, die geht zurück auf diesen Agenda, sogenannten Agenda 21-Prozess, ja, der in den 90er Jahren in München stattgefunden hat. Politik, Verwaltung, Wirtschaft, engagierte Bürger haben sich getroffen und ja, Projekte ausgedacht aufgrund dieses UNO-Berichtes, United Nations-Berichtes über die Entwicklung in dem 21. Jahrhundert. Da war dann abzusehen, dass Ressourcen, Knappheit, Migrationsströme, alles Mögliche, was wir heute ja wissen, Klimasachen vor allen Dingen auch eine große Rolle spielen. Und wir haben dann in einem größeren Projekt zusammengesessen, also mehrere Workshop-Gruppen über 2 Jahre und überlegt, was müsste in München passieren. Und da sind viele Projekte zusammengekommen, 90 oder dergleichen, die standen dann auf dem Papier und niemand wusste, was man weitergehen damit machen sollte. Der Bund Naturschutz, um das zu erwähnen, hat sich damals des Projekts ökologische Kantine und regionale Kantine angenommen und dafür eine Stelle geschaffen. Das war so hinaus. Aber es gab noch eine Menge andere Projekte und dann haben 5 Bürger, ich gehörte dann dazu, gesagt, was, wenn die Stadt nichts weitermacht, dann wollen wir versuchen, irgendeine Form zu schaffen, damit langfristig diese solche Art Projekte gefördert werden können und haben uns dann daran schlau gemacht, wie man eine Stiftung gründet. Und dann haben wir mit Privatgeld zusammengestellt und also 18.000 D-Mark, um das mal so zu sagen.
Aus Privatmitteln?
Aus Privatmitteln und haben dann diese Stiftung gegründet, die mal eine Stiftung werden sollte. Ja. Und dann hat die Stadt das damals die Gelegenheit ergriffen und hat 100.000 Mark damit hineingelegt, damit dann, es gibt Statuten, damit es dann eine rechtsfähige Stiftung wird. Und das waren die Anfänge. 2000, sagen wir ungefähr, ist das der Anfang, wo wir dann richtig angefangen haben zu arbeiten. Und das ist die Bürgerstiftung dann entstanden. Das ist dann eigentlich alles ehrenamtliche Arbeit. Wir haben eine Halbtagsstelle. Mhm. Und sonst machen wir viele Projekte in Kooperation mit anderen und, wie ich vorhin auch schon mal sagte, also im größeren Umfeld.
Und so wie ich das verstanden habe, sind Sie ja auch offen dafür, dass Einzelpersonen zu Ihnen kommen mit Ideen und sagen, hier müsste man mal was machen, das wäre doch mal eine tolle Idee. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, aber es wäre wunderbar. Wir wollen durchaus das zivilgesellschaftliche Engagement stützen. Ja. Es ist der Punkt nur, dass man mit der Idee nicht einfach kommen kann und dann sagt, macht mal, sondern man muss man tatsächlich irgendwo selber aktiv werden. Man muss Leute mitbringen, man kann mit uns zusammen einen Plan entwickeln, man kann das unter Dach stellen und man kann mithilfe der Kontakte, die wir haben oder nach Geld suchen oder nach anderen Fördermöglichkeiten, nach Kooperationen oder dergleichen.
Zumindest hätten Sie eine Unterstützungsstruktur da und jetzt nicht nur, also Sie könnten zumindest Wege bahnen, um an finanzielle Mittel zu kommen oder Sie könnten so Machbarkeitsdiskussionen
Wir könnten beraten, wer auch noch dabei ist, wen wir kennen schon, mit wem man noch Kontakt aufnehmen könnte und alle möglichen solche Sachen, ja.
Ist ja toll.
Dass man nicht alleine da steht mit irgendeiner guten Idee.
Ja, wissen ja eigentlich die wenigsten. Also ich denke mir, das ist eine gute Information für jeden, der einfach kreativ ist und eine Idee hat und sich einbringen möchte, da einfach so eine Unterstützung zu finden.
Ja, und eben selber dabei sein.
Ja, absolut. genau. Ich denke mal, jemand, der eine gute Idee hat, möchte das ja auch vorantreiben. Das ist ja sein vorderstes Interesse wahrscheinlich. Lassen Sie uns einfach noch, weil das habe ich mir ganz oft überlegt, Diese Gärten, diese Gemeinschaftsgärten sind ja auch eine tolle Gelegenheit, um ganz unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Ich denke jetzt da an diesen coolen Hipster, der das toll findet, sein eigenes Gemüse zu züchten, aber vielleicht überhaupt keine Ahnung hat, wie er das anstellen soll. Und dann die 70-jährige ältere Dame, die schon seit Jahren die besten Rezepte für Marmeladen oder Eingemachtes hat. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
Ich glaube, diese eine Geschichte, die mich besonders auch anrührt, habe ich Ihnen erzählt, die hängt sogar mit einem Schrebergarten zusammen. Es gibt eine Schrebergartenkolonie in München, und da haben wir auch unterstützen können, ein Projekt. Die haben eine Parzelle frei für einen nahegelegenen Kinderhort. Und die Kinder von dem Kinderhort, jeden Tag kommt eine Gruppe Kinder rüber, haben da ein Häuschen, kleine Stiefelchen und Schaufeln, und dann den einen montags hat dann der Nachbargärtner Hans den Dienst, mit den Kindern irgendwas zu machen. Dienstags die, weiß ich nicht, die andere ja. Gärtnerin. Mhm. Und auf diese Weise entsteht ein furchtbar nettes, finde ich, Miteinander zwischen den älteren Leuten, die dann da sind. Und ich glaube, die haben von allen Seiten Freude dran. Auch die schon traditionellen Schrebergärtner, das ist das eine. Das andere ist natürlich da, wenn Sie den Hipster ansprechen, der findet dann über Internet oder dergleichen oder innerhalb der Gruppe dann welche, die dann aktiv sind, und dann muss er sich auseinandersetzen mit der Frau, die aktiv die Saatenvielfalt macht, oder mit dem er kann sich dann selber schlau machen und mit den Leuten sprechen, oder er muss sich auseinandersetzen mit den Veganern und
was dann alles gibt. Sein kann, kann ich mir zumindest genau vorstellen. Und er kann vor allem auch diese, wie sagt man im Neudeutschen, Best Practices sehr einfach weitergeben. Ja, zum Beispiel
genau.
Online.
Ja, genau, findet man dann ja auch, nicht? Also das sind dann, also die fangen dann Feuer meistens.
Ja, sehr gut. Ich persönlich habe vor kurzem eine Rhabarber-Marmelade gemacht nach einem Rezept aus der Süddeutschen Zeitung. Die sind ja auch da sehr aktiv, finde ich. Also es geht immer mehr so in Richtung Natur, selbst machen.
Selber machen war es da, nicht? Das ist eben der Ding. Und wenn Sie dann noch den Rhabarber selber gezogen haben.
Nein. Das ist natürlich die Steigerung.
Eben.
Absolut, ja. Was würden Sie denn jemandem raten, der jetzt vielleicht neugierig geworden ist und sagt, ich möchte jetzt auch mal was machen, aber ich habe noch gar keine Ahnung?
Der guckt mal auf diese Seite, diese www.urbanegärten-münchen, und schaut, da ist eine Karte, was ist der nächstgelegene Garten, und schaut sich den einfach mal an, nimmt den ersten Kontakt mal auf.
Und kann man da einfach reingehen und mal sich umschauen?
Das gibt verschiedene, klar. Es gibt ja auch die Krautgärten der Stadt München, die sind auch eine wunderbare Einrichtung. Die sind sowieso, also das ist, ich denke mal, wenn da so ein einzelner Mensch kommt und fragt, darf ich mal gucken bei euch, dass da nicht viel dagegen spricht.
Okay, also man kann sagen, generell sind die Leute offen, und
manchmal stört man sie natürlich auch irgendwie.
Ja, wenn sie gerade was zu tun haben.
Ja. Wir haben jetzt noch eine Minute. Gibt es noch was, was so ganz fürchterlich auf dem Herzen liegt zu sagen?
Vielleicht haben Sie noch irgendwas, was Sie gern sagen möchten und worauf ich einfach gar nicht komme, Frau Wolter.
Ja, ich finde einfach, dass vielleicht auch von politischer Seite mehr gesehen werden sollte. Ein was für tolles Querschnittsthema das ist. Dass manche Fragen, die man lösen kann, also auch auf dieser praktischen Ebene im Garten zusammenarbeiten. Da können Menschen mit Migrationshintergrund Menschen treffen, die hier sind, ihre gegenseitigen Erfahrungen austauschen. Da können Behinderte leicht hin, da können Familien mit Kindern leicht hin. Da können Leute, die echt etwas wissen wollen über Ernährung und Bildung, da können, Klima ist eine große Sache, also die Leute, die im Garten bearbeiten, sorgen auch für ein ordentliches Stadtklima, das muss man sehen, ist auch eine gemeinschaftliche Aufgabe. Außerdem benutzen sie gerade nicht das Auto und fahren in die Alpen, das ist eine Großklimafrage. Ja. Also ich finde, das ist so ein schönes und wichtiges Thema, das auch wirklich begriffen werden sollte in dieser ganzen Querschnittsaufgabe und viel mehr gewertschätzt sollen, die Leute, die da sind.
Ja, ja. Schönes Schlusswort.
Dann vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch.
Danke.
Tschüss.